Sonntags um 11. Ein Podcast von BR24.
Heute mit Benny Riemer.
Willkommen zu einer Stunde Talk hier auf BR24. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, gefühlt vergeht gerade kaum ein Tag, an dem nicht gestreikt wird. Pilotinnen und Piloten, Sicherheitspersonal an den Airports, Flugbegleiter, Beschäftigte der Postbank und natürlich vor allem die Lokführerinnen und Lokführer bei der Bahn, auch wenn da gestern wieder Bewegung in die Verhandlungen gekommen ist. Unser Thema heute: genervte Passagiere, Schaden für die Volkswirtschaft. Soll das Streikrecht eingeschränkt werden? Die gesamte Sendung zugeschaltet ist Christine Schröpf, leitende Redakteurin für Landespolitik bei der Mittelbayerischen Zeitung. Hallo nach Regensburg.
Grüß Gott aus Regensburg.
Und wenn es in die Details geht und komplizierter wird, dann kann sie uns helfen. Birgit Habrath, die für den BR schon über viele Tarifverhandlungen berichtet hat. Hallo Birgit.
Hallo.
Wir freuen uns auf viele Meinungen. Rufen Sie an bei uns im Studio. Es kostet auch nichts.
BR 24. Sonntags um 11. Rufen Sie an. Kostenlos unter 0800 80 80 789.
Eine Nachricht, die Hoffnung gemacht hat gestern. Im Bahntarifstreit wird wieder verhandelt. Die Lokführergewerkschaft GDL hat neue Streiks erstmal ausgeschlossen. Doch vorher mussten Pendler, andere Bahnreisende und Vielflieger immer wieder umplanen. Die Arbeitskämpfe bei Bahn und Lufthansa fanden sogar auch parallel statt. So eine Streikwelle hat das Land schon lange nicht mehr erlebt. Und die Geduld vieler Betroffener scheint langsam am Ende zu sein. Auch aus der Politik kamen klare Ansagen, endlich wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Auch bei der Regierungsbefragung im Bundestag war das diese Woche Thema.
Die Belastungen für Bürgerinnen und Bürger sind inzwischen enorm. Nach Berechnungen des IW Köln ist bereits jetzt ein wirtschaftlicher Schaden in Milliardenhöhe entstanden. In anderen Ländern der Europäischen Union gibt es verbindliche Regelungen zu Streiks. Gerade in Bereichen der kritischen Infrastruktur wäre ein solcher Weg für Deutschland nicht auch angebracht?
Aus meiner Sicht nein, um es sehr klar zu sagen. Wir haben ein Gebot im Grundgesetz, dazu zählt die Koalitionsfreiheit und damit auch das Streikrecht.
Wenn dieser Tarifkonflikt beigelegt ist, muss geprüft werden, ob wir eine Änderung brauchen oder nicht.
Wir haben in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, die bestimmte Bereiche öffentlicher Infrastruktur, die im Hoheitsbereich des Staates waren und von Beamten bewältigt worden sind, privatisiert haben oder in privatrechtliche Strukturen in öffentlichem Eigentum überführt haben. Aber damit haben wir auch die Entscheidung getroffen, dass das Streikrecht gewissermaßen dort auch möglich ist. Es kommt immer darauf an, dass alle von ihren Möglichkeiten auch einen guten Gebrauch machen.
Ja, wir haben neben den Antworten von Kanzler Olaf Scholz am Anfang Rainer Huben gehört, einen Abgeordneten der FDP und danach Bundesverkehrsminister Volker Wissing, ebenfalls FDP. Christine Schröpf in Regensburg. Ja, vom Streikrecht einen guten Gebrauch machen, sagt der Kanzler, aber ja, ist es ein guter bzw. verantwortungsvoller Gebrauch oder ist die Verhältnismäßigkeit aus Ihrer Sicht dann nicht mehr gegeben?
Ja, nach meiner Einschätzung hat der GDL-Chef Wieselski da schon wieder mindestens auf roten Linien getänzelt, ja. Auch weil der starke Eindruck entsteht, dass es zwischen Bahn und GDL um mehr geht als um Tarifvereinbarungen und man sich da auch übers Maß hinaus verhakt hat, jedenfalls bis jetzt zu diesem Wochenende. Die Bahn ist da bei der Kritik nicht außen vor. Streikrecht bedeutet ja, dass da Tarifparteien verhandeln und nicht Tarifkrieger. Also da wäre schon Mäßigung gefragt gewesen. Und der Satz von Kanzler Scholz, dass man nach Möglichkeit auch einen guten Gebrauch machen soll, das deutet ja exakt in diese Richtung. Und auch der CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat sich ja zu Wort gemeldet und hat gesagt, man möge doch schlichtweg die Verhandlungsführer austauschen. Also auch das geht in die Richtung, dass man da sich hätte geschickter und besser verhalten können, auch im Sinne der Bahnkunden.
Also Sie deuten dieses guter Gebrauch von Kanzler Olaf Scholz als verhältnismäßiger Gebrauch. Wer entscheidet, Birgit, eigentlich, was verhältnismäßig ist und was nicht? Denn Ein Streikgesetz gibt es ja nicht.
Nee, das muss man immer wieder betonen. Es gibt in Deutschland kein Streikgesetz. Das heißt, es gibt das Recht zu streiken, per Grundgesetz garantiert, haben wir ja schon gehört. Aber es gibt keine festgeschriebenen, vorgeschriebenen Regelungen, woran man sich halten kann. Was es allerdings gibt, ist seit Jahren nun schon Richterrecht. Da haben also die obersten Richter haben geschaut, ist es noch verhältnismäßig oder nicht? Welche Voraussetzungen müssen da geschaffen sein? Und was auch noch hinzukommt in Deutschland, auch sehr wichtig, alles anders als in anderen Ländern, In Deutschland darf nur gestreikt werden für etwas, was auch im Tarifvertrag durchzusetzen ist. Das heißt, die Rentenpolitik der Regierung, da würden viele gerne wahrscheinlich für streiken, dass die sich ändert. Aber das geht nicht. Der politische Streik in Deutschland, zumindest nach jetziger Rechtsprechung, ist verboten. Und nur streiken darf man, was man auch im Tarifvertrag durchsetzen kann.
Der erste Anrufer heute ist Alexander Heinzel aus München. Ich grüße Sie.
Guten Tag. Mein Anliegen ist erstmal Streikrecht oder wie auch immer das Recht, das wir, was die Beteiligten nutzen, ist, kommt ja nicht von ungefähr. Das wurde ja über Generationen sozusagen erkämpft. Daher sehe ich ja keine Änderungen. Auch ein Austausch der Akteure finde ich auch schon sehr weit hergeholt. Nee, ich habe einen ganz anderen Ansatz. Mhm. Und zwar Vorbildfunktion. Die Politiker haben sich jetzt von ohne große Diskussionen eine ziemlich hohe Diätenerhöhung genehmigt. Und für mich ist das eine Vorbildfunktion. Das heißt, wenn die sich 7, 8% oder 10% erhöhen, dann ist das für mich die Maßgabe. Das heißt, sogar ein Automatismus kann hier sogar erfolgen.
Und Sie fordern, dass die Politiker diese, zumindest nicht in dieser Höhe, ihre Diäten selbst erhöhen, sondern...
Ich fordere das gar nicht. Sie können es ruhig erhöhen. Okay. Aber ich fordere, dass die wissen, welche Konsequenzen dann daraus entstehen. Dass wenn ich mir 10% genehmige, dann haben die Arbeitnehmer auch das Recht, auf 10% zu gehen. Und nicht auf 2, 3%, wie ich komme aus der Finanzbranche, was jetzt mir dieses Jahr 3% mit mir erhöht. Da schaue ich mit einem weinenden Auge den anderen zu und denke mir, go for it. Ja, mach das. Aber nochmal auf die Politiker zurückzukommen, vielleicht mache ich mir das zu viel zu simpel, aber mit jedem, den ich spreche, was die Politiker vorgeben, Vorbildfunktion, auch wenn sie es für die Jahrzehnte jetzt nicht mehr wahrnehmen, ist für mich maßgebend und vielleicht sogar ein Automatismus. Ich weiß, ein bisschen innovativ und man hat viele Fragezeichen, aber ich sag ja, wenn die sich da 1.000 Euro monatlich erhöhen, warum sollen die Arbeitnehmer dann einfach zurückstecken?
Ja, Christina Schröpf, ist dieser Vergleich, hinkt der? Ist das quasi eine Vorbildfunktion, die Herr Heinzel eben anmahnt? Ist das gerechtfertigt aus Ihrer Sicht?
Eine Vorbildfunktion, also jetzt unabhängig davon, dass ich jetzt nicht exakt sagen kann, wie hoch die Erhöhung tatsächlich war. Ich finde, man muss den Bahnstreik für sich betrachten und schauen, ob die Forderungen, die dort erhoben worden sind, berechtigt sind. Ja? Und da würde ich mir manchmal unabhängig davon wünschen, dass man die Forderungen, die man da hat, auch besser erklärt, wie die Politik ja auch Dinge besser erklären muss. Ich glaube, für viele Bürger ist gar nicht mehr nachvollziehbar, warum man bestimmte Dinge gerade gefordert werden, was da die Begründung dafür ist. Man muss auch die Lage der Lokomotivführer vielleicht nur für besser erklären. Also ich glaube, wenn man auf Verständnis bei Bahnkunden stoßen will, muss man auch diese Kommunikation leisten. Die geht weit über das hinaus, was bloß am Verhandlungstisch passiert. Genau, das würde ich mir tatsächlich wünschen. Also, dass die Gewerkschaften sich da vorbildlich verhalten, in dem Sinn, in dem sie auch genau erklären, was sie da eigentlich machen und warum sie das fordern.
Birgit Habrath, ist das von Gewerkschaften so zu erwarten? Beziehungsweise ist das so eine Vorgabe, die eigentlich implizit auch im Sinn der Gewerkschaften steckt?
Ja, Gewerkschaften gehen ja nicht platt hin und wir fragen nur ihre Mitglieder. Tun sie natürlich auch, weil das erzählt. Aber da kommen dann exorbitante Forderungen raus. Manche sagen dann, okay, 50% mehr oder sowas. Die haben bis gewisse Parameter, die Gewerkschaften. Die schauen sich einmal an, wie ist der Inflationsausgleich? Ist der gewährleistet oder nicht, damit es keinen Reallohnverlust gibt? Wie ist die Produktivität in diesen Bereichen drinnen, ist natürlich im öffentlichen Dienst ein bisschen schwierig zu bemerken. Wie ist die gesamtwirtschaftliche Entwicklung? Und da wird dann eine Forderung erstellt. Und die GDL hat ja diesmal, außer ihre Forderung von 555 Euro mehr pro Monat, hat ja ziemlich deutlich auch gemacht, warum sie diese 35-Stunden-Woche will, weil sie sagt, sonst kriegen wir keine Lokführer mehr. Sagt natürlich die Bahn zu Recht, aber wir haben die Lokführer nicht, wie sollen wir das umsetzen? In diesem Tarifkonflikt ist sie da sogar ziemlich offen vorgegangen, außer wenn sie natürlich, da ist Herr Wieselski, ja, der GDL-Chef, bekannt dafür, wenn sie wieder mal gegen die Boni-Zahlungen der Bahnvorstände, Gier und so weiter angegangen ist, kann man natürlich auch hinschauen. Ich würde gar nicht mal so sehr auf die Abgeordneten schauen. Gerade in der Privatwirtschaft finde ich auch interessant, mal zu schauen, was die obersten Führungsmanager, wie viel die mehr kriegen. Die haben ja keinen Tarifvertrag.
Vielen Dank, Herr Heinzel, für Ihre Meinung. Und unser nächster Anrufer, der angerufen hat unter 0800 80 80 789, das können Sie übrigens auch weiterhin machen natürlich, ist Anton König aus Germeringen.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Ja. Ja, also ich bin der Meinung, dass das Streikrecht nicht eingeschränkt werden soll. Bei uns hat das immer alles gut funktioniert bisher und wird auch weiterhin funktionieren. Wir haben sehr wenige Streiks. Und wenn der Gesetzgeber sich hier entschließt, wieder die Teilregelungen zu machen, da kommt meistens ein Mist raus. Warum soll man was Bewährtes also ändern? Also bin ich total dagegen. Und zu den es geht ja im Grunde genommen im Moment hauptsächlich wegen der Lokführerstreiks. Da muss ich dazu sagen, die Lokführer streiken berechtigt, missbrauchen nicht das Streikrecht. Arbeitszeit. Wir reden heute von der Vier-Tage-Woche. Seit einem guten Jahr liest man jeden Tag was in der Zeitung oder hört im Radio was über die zukünftige Vier-Tage-Woche. Mhm. Also wenn der Lokführer ein bisschen weniger arbeiten will, also soll, dann finde ich das nicht schlecht. Übrigens, ich möchte gut ausgeruhte, gut ausgeschlafene Lokführer, übrigens auch Busfahrer haben, denen vertraue ich mein Leben an und die sollen auch gut ausgeruht sein und nicht so viel arbeiten müssen. Es ist natürlich ein anderes Problem. Warum ist gerade bei der Bahn das Problem so groß? Das führt daher, weil wir bei der Bahn einen technologischen Rückstand von den Stellwerken, von Signalanlagen, von, wie soll ich sagen, autonomes Fahren der Züge. Ja, das ist ein technologischer Rückstand, den konnte vielleicht ein normaler Mensch, ein Durchschnittsmensch gar nicht begreifen. Der ist so schrecklich im Verhältnis zum Beispiel zum technologischen Rückstand in der Industrie, dass man das sind Welten. Das ist ein Unterschied zwischen einem, wie soll ich sagen, ein A-Kader-Sportler und einem Breitensportler. Also das ist so schrecklich, das Ganze, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Und darum werden wir das Lokführerproblem natürlich nicht so ohne weiteres in den Griff bekommen, denn die Leute werden bei uns weniger und es werden ein Haufen Leute pensioniert in Zukunft oder gehen sonst irgendwie in Rente. Und also diesen technologischen Rückstand aufzuholen, da möchte ich sagen, da haben wir 20 Jahre verpennt. Also autonomes Fahren, Signalanlagen, Sicherheit, alles mögliche. Und woher kommt es? Weil die Bahn ein Bundesunternehmen ist und die Politiker sich einen Dreck drum scheren. Wir haben sogar im Gegenteil Politiker gehabt in den letzten Jahren, vor der Ampelkoalition schon, die eigentlich mehr Wert auf den Straßenverkehr gelegt haben. Obwohl, da sind die Brücken auch marode, aber die haben mehr Wert auf den Straßenverkehr gelegt und nicht auf den öffentlichen Verkehr. Mhm. Und da müsste ja ganz ein anderer her, der eben einmal diesen technologischen Rückstand in Angriff nimmt und nicht am Streikrecht irgendwie da ein Komma setzen oder ein Bindestrich. Das bringt es nichts, weder für die Lokführer noch für mich.
Also, dass da viel im Argen liegt bei der Bahn, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist bekannt, das sagt die Bahn ja auch selber. Was ich interessant fand, dass Sie den Fachkräftemangel nochmal genannt haben, darauf hingewiesen haben, die Bahn hat ja schon Probleme, junge Leute zu finden. Und da ist meine Frage an Birgit. Wird im Hinblick auf den Fachkräftemangel die Macht der kleinen Gewerkschaften wie der GDL in Zukunft noch weiter wachsen?
Nicht nur der kleinen Gewerkschaften, das hat natürlich ja die Tarifrunde auch im öffentlichen Dienst bei den Ländern und auch Bund, Kommunen gezeigt, bei allen Gewerkschaften eigentlich, da gehst du anders rein. Ich meine, in Zeiten, wo die Arbeitslosenzahlen nach oben schnellen, da überlege ich mir das dreimal als Beschäftigter, ob ich jetzt gegen meinen Arbeitgeber auf die Straße ziehe oder nicht. Wenn es anders aussieht, wenn ich plötzlich merke, ja, ich bin gefragt, ich kann durchaus auch etwas fordern und will das nicht alleine machen, sondern will das auch mit einer Gewerkschaft durchsetzen, dann ist natürlich die Bereitschaft zu streiken, die ist im Prinzip höher und wird jetzt auch noch zunehmen.
Herr König, der volkswirtschaftliche Schaden, der wird ja immer wieder als Begründung für Forderungen nach klareren Streikregeln genannt oder eine Einschränkung des Streikrechts. Hamburger Forscher gehen da in einer Schätzung davon aus, dass ein bundesweiter Streiktag bei der Bahn, darum geht es jetzt vor allem, bis zu 100 Millionen Euro kostet. Hat da eine Gewerkschaft Ihrer Meinung nach nicht zu viel Macht oder sagen Sie, nee, das ist eben Streikrecht, wofür ich ja bin?
Das ist ganz normales Streikrecht und bei uns wird nicht zu viel gestreikt, also bestimmt nicht im Verhältnis zu anderen Ländern. Und na, im Moment sehe ich keinen Grund zur Änderung des Streikrechts. Also das ist für mich, was wir haben, völlig ausreichend, sondern man muss einfach an den Ursachen kämpfen und schrauben und was tun. Wie gesagt, bei der Bahn der technologische Rückstand. Dann haben wir ja auch noch ein Problem. Wir haben zwar weniger Arbeitslose, aber wir arbeiten heute schon also diese Million Arbeitslose, die wir von wegbekommen haben, also die jetzt heute arbeiten, wir arbeiten heute, also im Grunde genommen trotz der Million mehr Beschäftigten, nicht mehr als vor 10 Jahren. Nicht, weil wir ständig die Arbeitszeit verkürzen. Und das muss halt mit einem technologischen Fortschritt einhergehen. Und so muss das auch bei der Bahn laufen. Und wenn das bei der Bahn keiner kapiert, weder der Vorstand noch die Politiker, dann schaut es einfach schlecht aus für die Zukunft. Nicht? Also das ist ganz normal. Also, wenn was verpennt wird, bloß bei der Bahn, bei einem Privatunternehmen, das geht halt dann pleite, meine Güte, gell? Aber ein kleinerer Unternehmer sowieso. Aber bei der Bahn, die geht halt nicht pleite, sondern die pfuscht weiter. Mhm. Und das nimmt kein Ende. Das ist das Problem.
Christine Schröpp, wie negativ und nicht optimistisch schauen Sie auf die Bahn, was das angeht? Und auch mit Blick darauf, was Herr König gesagt hat.
Nee, der Herr König hat ja auch gesagt, dass er sich gerne einen ausgeruhten Lokführer vorne wünscht. Und natürlich im Bahnverkehr sind die Möglichkeiten begrenzt, da Menschen durch Technik zu ersetzen. Und ich teile die Einschätzung, die er auch gehabt hat, dass man das Streikrecht nicht aushöhlen soll. Und schon lange nicht basierend auf einem Bahnstreik, über den sich vielleicht viele ärgern oder wegen eines Lufthansa-Streiks. Aber was ich skeptisch sehe, ist tatsächlich, und ich verstehe ja jede Forderung, die Lokomotivführer stellen, nach einer besseren Bezahlung, nach freien Wochenenden, alles, was die Arbeit angenehmer macht und diesen anstrengenden Schichtdienst. Ich bin skeptisch, was die 35-Stunden-Woche anlangt, gerade mit Blick darauf, dass es diesen Fachkräftemangel gibt, ja, den Sie ja auch angesprochen haben, Herr König. Die Bahn hat, glaube ich, vorgerechnet, dass wenn sie dieses Modell mit 35 Stunden umsetzen müsste, dass sie 10.000 neue Personen einstellen müsste. Wo sollen denn die herkommen? Und was würde doch für die, die da sind, bedeuten, dass sie am Ende vielleicht Überstunden machen müssen und dann haben sie auf dem Papier eine 35-Stunden-Woche, die aber nicht eingehalten werden kann. Also ich bin, nicht weil ich irgendjemand was nicht vergönne, skeptisch, was die 35-Stunden-Woche anlangt.
Herr König, möchten Sie darauf noch reagieren?
Ja, das stimmt schon, aber das Problem war absehbar. Ja. Andere Firmen müssen sich auch auf den Arbeitskräftemangel einstellen. Das war also wirklich absehbar, das ist richtig. Aber die andere Geschichte ist, es muss dann irgendwie eine Kompensation erfolgen oder irgendetwas. Aber das Streikrecht können wir das nicht ändern. Also das ist einfach, sondern wir müssen originelle Ideen haben. Und die Bahn also hat diese originellen Ideen, die von jedem Handwerksmeister verlangt werden oder von einem kleinen Gewerbetreibenden, hat die Bahn nicht, sondern die macht so weiter. Das ist das Problem einfach. Also ich sehe gar kein Ende. Also wenn jetzt der Streik vorbei ist, haben Sie irgendwas gehört in den letzten Jahren, was technologisch bei der Bahn geplant ist, um dieses Problem in den Griff zu bekommen? Nichts, man hört nichts. Also das ist das Problem. Also das ist furchtbar. Ja.
Birgit, du möchtest dazu auch noch was sagen?
Naja, aber jetzt, es ist eigentlich immer, wenn solche Streikwellen sind, 14, 15 war das letzte Mal die GDL, die auch wieder für mehr massive Streiks gehört hat.
War das auch wieder Mal, glaube ich? Das war,
ja, also nee, fast, das war ein bisschen weniger, aber mehrere Tage hintereinander. Okay. Mhm. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, das kocht natürlich jetzt hoch, das Thema, und alle Politiker oder viele Politiker fordern das, dass man das Streikgesetz endlich schafft und da Regelungen schafft und dass, so wie dieser Konflikt vorbei ist, wird es dann wieder... In meinen Einschätzungen nach wird das wieder ad acta gelegt, weil es ist sehr schwer, gegen das Grundgesetz einen Regelungen zu finden, die dann auch vom obersten Richtern, Bundesverfassungsgericht dann auch standhalten, weil die schauen darauf, wird dieser Artikel 9 noch eingehalten oder nicht. Und wenn ich jetzt darauf hingehen will, wie das heute der Vorschlag war vom FDP-Generalsekretär Cicerei und sage, den Verhandlungsführer austauschen, ja, da wird es dann schon, also wenn ich in Karlsruhe sitzen würde, ich würde sagen, nee, also das müssen die schon selber, die Tarifparteien, bestimmen, wen sie da an vorderste Front hinschicken.
Unter 0880 80 78 9 angerufen hat auch Thomas Krause aus Sigmaringen. Sie sind in der Sendung, ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott in die Runde. Also ich bin durchaus anderer Auffassung als meine Vorredner. Es muss dringend am Streikrecht was gemacht werden. Zunächst mal brauchen wir mal ein Gesetz, was das Streikrecht regelt. Denn bisher gibt es nur die generelle Formulierung im Grundgesetz, alles andere ist Richterrecht. Das ist mal der eine Punkt. Ich weiß, dass das schwierig ist, weil natürlich die Gewerkschaften sofort aufjaulen. Das hat ja die Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes schon gemacht, nach dem Motto, um Himmels Willen und überhaupt im Grundgesetz und sonst was noch. Aber da muss man sich jetzt mal dran machen. Der zweite Punkt ist, das Streikrecht muss auch eingeschränkt werden. Denn was wir derzeit erleben, auf die Spitze getrieben bei der GDL, ist, dass hier nicht das Unternehmen bestreikt wird, sondern ganz überwiegend völlig unbeteiligte dritte Bürger. Und zwar, das ist erstmal generell ein Problem und insbesondere dann im Bereich der Daseinsvorsorge. Wenn Aldi bestreikt wird, dann kann ich nebenan zu Rewe gehen. Wenn mein Bäckermeister streikt, gehe ich zu einem anderen Bäcker. Wenn die Bahn streikt oder der öffentliche Nahverkehr streikt, dann sind alle Bürger, die darauf angewiesen sind, stehen da und müssen Geld und Zeit aufwenden, um trotzdem zur Arbeit zu kommen und ihre Dinge sonst zu erledigen. Das heißt, in allen Bereichen der Daseinsvorsorge ist Streik generell zu verbieten. Das schränkt auch die Tarifautonomie nicht ein. Verhandeln können die Tarifparteien, nur wenn sie sich nicht einigen können oder einigen wollen. Ja, dann ist eine verbindliche Zwangsschlichtung vorzusehen, die dann eben entsprechend die Verhandlungen übersteuert. Und abgesehen von, so, es ist zu definieren, was Daseinsvorsorge ist, das ist klar.
Also Sie meinen, Daseinsvorsorge ist sowas auch wie kritische Infrastruktur, das meinen Sie, ne?
Das ist also Verkehr, das ist Wasserversorgung, das ist Energieversorgung, das ist Telekommunikation, gut, Polizei sind Beamte, das ist sowieso klar. Aber zum Beispiel auch, wenn Kitas bestreikt werden, die würde ich mal jetzt nicht zur kritischen Infrastruktur rechnen, dann sagt der Arbeitgeber, na prima, ich brauche für die Beschäftigten nichts bezahlen. Juckt mich nicht. So, die Gelackmeierten sind die völlig unbeteiligten Eltern, die sehen müssen, wie sie das Problem lösen. Deswegen ist auch überall da, wo Streiks überwiegend völlig unbeteiligte Bürger treffen, das auch zu verbieten. Und das ist in einem Streikgesetz zu regeln, wie das passiert und nicht den einzelnen Gerichten zu überlassen, denn entscheidet das Arbeitsgericht in Frankfurt so und das in Hamburg so und Landesarbeitsgericht da und da entscheidet so und so. Mhm. Da besteht dringend Handlungsbedarf. Ich weiß, dass da sehr viele aufjaulen, aber so geht's nicht weiter. Die GDL hat den Bogen völlig überspannt, ja, und streikt auf Kosten unbeteiligter Bürger, verursacht denen Kosten und Zeit und alles Mögliche. Und die sind in den 100 Millionen, die ein Streiktag bei der Bahn kostet, noch überhaupt nicht enthalten.
Unser voriger Anrufer Anton König ist auch noch in der Leitung. Herr König, jaulen Sie auch auf bei dem, was Herr Krause sagt?
Nein, das ist falsch einfach. Also zur Daseinsvorsorge, früher waren die Lokomotivführer Beamte. Und man hat dann die Bahn, also in Anführungszeichen, privatisiert und den Beamtenstatus der Lokführer schrittweise abgeschafft, ohne aber die nötigen Maßnahmen zu treffen von der Politik her, wie es weitergehen soll. Also ich denke jetzt einmal an den Technologierückstand, autonomes Fahren. Und das Problem war aber, das haben wir nicht gemacht in der Bundesrepublik, aus lauter Jux und Tollerei, diese Privatisierung, weil eben bei der Bahn früher noch schrecklichere Zustände teilweise waren als jetzt. Also ich mag jetzt in keine Einzelheiten gehen, aber ich habe da einen Einblick gehabt. Also das glaubt man ja gar keiner, wenn man das erzählt. Einmal habe ich einen getroffen, der hat auch einen Einblick gehabt. Und der hat zu mir gesagt, erzähl das bloß nicht weiter, weil das glaubt ja sowieso keiner. Das glaubt ja nur ich, weil ich habe es selber gesehen. Und das ist das Hauptproblem. Das ist das Hauptproblem bei der Bahn. Ja, also
haben wir verstanden, Herr König.
Der Beamtenstatus abgeschafft, ohne flankierende Maßnahmen zur Sicherung des Zugverkehrs zu treffen. Das ist der Hintergrund, ja.
So, ja, Herr Krause.
Also, jetzt muss ich darauf erwidern.
Bitte schön.
Also, bei allem Respekt für meinen Herrn Vorredner, aber er vergleicht jetzt im Moment Kartoffeln mit Kirschen. Die technischen Probleme bei der Bahn sind eine Geschichte. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben das ja nicht nur bei der Bahn, wir haben das ja auch im öffentlichen Nahverkehr, ja, dass hier gestreikt wird in Großstädten, wo plötzlich die Bürger, die auf Straßenbahn oder Bus angewiesen sind, um zur Arbeit zu kommen, morgens dastehen und entweder stundenlange Fußmärsche machen müssen oder ihr Auto nehmen oder sonst irgendwas. So, und die Tatsache, dass man bestimmte Bereiche vor Jahrzehnten privatisiert hat und den Beamtenstatus abgeschafft hat, ja, das ist ja, da kann man sagen, ja, das war ein Fehler. Und dieser Fehler ist jetzt zu korrigieren. Man hat nämlich das gemacht, ohne gleichzeitig auch ein Streikrecht zu schaffen, was genau definiert, unter welchen Umständen überhaupt und wenn ja, wie gestreikt werden darf. Und das ist jetzt nachzuholen. Ja, und da jetzt auf technologische Probleme bei der Bahn zu verweisen, das mag ja alles so sein, ist aber, das hat aber mit dem Grundsatzproblem nichts zu tun.
Alles klar. Vielen Dank, Herr Krause, für Ihre Meinung. Und auch angerufen hat Reinhard Kraus aus Denkendorf. Grüß Sie.
Kraus ist gut. Also mit der ganzen Sache bin ich eigentlich, also die Fragestellung ist eigentlich nicht ganz richtig. Ich bin nicht gegen den Streik, aber so wie jetzt die Streiks laufen, ist es einfach nicht richtig. Es kann nicht sein, dass eine Spartengewerkschaft wie Lokführer oder dann, es geht ja, die Bahn hat ja andere Bedienstete ja auch, und zwar es geht ja zum Beispiel die Führungsetage, dann haben sie ja auch die Zugbetreuung, dann haben sie ja auch Stellwerk, Reparaturwerk und alles. Und zwar, man kann nicht, da kann nicht jeder einzelne Club auch für sich alleine streiken, sondern es muss einmal im Jahr, einmal oder in zwei Jahren, je nachdem, was man ausführt, müssen ja dann kann einmal gestreikt werden und dann muss sich an dem Vertrag auch gehalten werden. So wie das jetzt ist, ist es ein unmöglicher Zustand. Das hat mit dem Streikrecht nichts zu tun, das ist nur eine Frage der Organisation. Mhm. Und was ich noch dazu sagen will, wir leben ja mittlerweile im Zeitalter der Elektronik und jeder weiß, was jeder verdient. Und das kann nicht diese Struktur, wenn ich jetzt die Löhne einzelnen Arbeitnehmers und des Vorstandes vergleiche, dann habe ich ein ausgeprägtes Missverhältnis. Das muss aber vorher geklärt werden, wer was bekommt. Und dann kann ich sagen, okay, der Arbeitnehmertopf, der vom Umsatz oder vom Rohertrag da ist, der kriegt so und so viel. Und dann kann ich das auch, da bräuchte ich eigentlich nicht einmal einen Streik.
Was ist denn Ihre konkrete Forderung? Also inwieweit sollte dieses Streikrecht geändert werden?
Das System muss reformiert werden. Das Streikrecht darf nicht eingeschränkt werden, sondern das System des Streikrechts ist falsch. Ich kann nicht die Arbeitnehmer aufspalten in 100 Gruppen und bei jeder Gruppe steht der ganze Betrieb still. Dann, im Extremexzess ist es so, dass die Lufthansa das ganze Jahr nicht fliegt oder die Bahn das ganze Jahr nicht fährt.
Mhm. Birgit Habrath rutscht unruhig am Stuhl schon umher. Ist es denn quasi durchzusetzen, was Herr Kraus fordert?
Also das Grundproblem, da gebe ich Herrn Kraus recht, ist, dass man früher mal haben die Arbeitsgerichte gesagt, ein Betrieb, eine Gewerkschaft. Da hatten wir das Problem nicht. Da hat halt eine Gewerkschaft dann die Tarifvertrag und die haben nicht gegeneinander angestreikt. Das war ja diesmal auch so ein bisschen, es gibt ja die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, die stärker ist, die mehr Berufsgruppen vertritt bei der Bahn und jetzt gibt es die GDL, die auch fürs Zugpersonal zuständig ist, künftig auf Fahrleiter. Da gab es so klare Regelungen. Jetzt hat dann die Regierung hat dann versucht, diese Spartengewerkschaften, Berufsgewerkschaften einzudämmen, hat gesagt, die jeweilige Gewerkschaft in einem Betrieb, die mehr Mitglieder hat, deren Tarifvertrag soll gelten. Dann haben wir die Arbeitsrichter gesagt, ja gut, schön, könnt ihr machen, Tarifeinheitsgesetz, aber die Gewerkschaft darf dann die kleinere Gewerkschaft darf trotzdem streiken für ihre Forderungen. Und darum streikt die GDL im Augenblick auch in Betrieben, die ihr eigentlich nach Tarifeinheitsgesetz, wo die Bahn sagt, da habt ihr nicht die Mehrheit, da wird auch drüber gestritten, aber davon abgesehen, wo sie eigentlich nicht verhandeln könnte. Und das macht so dieses Durcheinander. Also sie dürfen streiken für einen Tarifvertrag in einem Betrieb, wo sie wahrscheinlich nicht die Mehrheit haben und diesen Tarifvertrag nicht durchsetzen können. Und das war halt der Versuch der Regierung, diese Berufsgewerkschaften irgendwie einzufangen mit den größeren Gewerkschaften. Und das ist aber etwas daneben gegangen. So sehe ich's.
Herr Kraus, Sie haben jetzt nicht direkt die kritische Infrastruktur angesprochen, aber das war vor unserer kurzen Pause ein Thema. Macht es denn für Sie auch einen Unterschied für das Recht zu streiken? Also sollte es zum Beispiel andere Regeln für die Bahn geben als für Streiks im öffentlichen Dienst zum Beispiel, wenn Kitas oder Schulen bestreikt werden?
Ja, unbedingt, weil es sollte das ganze Streikrecht, also die Arbeitnehmerschaft oder überhaupt das Streikrecht sollte neu durchdacht werden. Wir dümpeln wie auch in allen anderen Bereichen so ist so dahin wie eigentlich so im Blindflug ohne Ziel, ohne Orientierung. Und zwar es muss doch ein Streikrecht hat doch den oder der Streik hat doch den Zweck, die Rechte des Arbeitnehmers am Betrieb geltend zu machen. Das hat ja auch insgesamt einen Sinn. Aber wir sind doch in der Zeit der Elektronik. Wir wissen da weiß ich doch genau, ich brauche bloß die Jahresbilanz hineinschauen von der Deutschen Bahn, von der Deutschen Bank, von VW, von Daimler und alles. Und dann weiß ich doch genau, was jeder Teil kriegt. Und dieser Kuchen, der muss sozusagen, der muss da verschoben werden. Und da muss ja auch ein gewisser Anteil, also muss der Arbeitnehmer, der eigentlich die Leistung bringt, damit der Betrieb überhaupt etwas zu verkaufen hat, muss ja auch anteilig gemacht werden. Und der Streik ist doch immer nur eine Notlösung. Der Streik hat doch nur den Zweck, dass der Arbeitnehmer mindestens richtig an den Kuchen beteiligt wird, wenn keine Einigung gefunden wird. Hm. Aber in der modernen Zeit muss das sein.
Ja, Christine Schreff in Regensburg, gehen Sie da mit der Argumentation von Herrn Kraus?
Ich finde die Kritik, die es jetzt gibt oder die Forderungen, die es gibt zu einer Einschränkung vom Streikrecht, die entzünden sich alle ja an der GDL. Und ich fände es für keine gute Idee, wenn man so eine Art Lex Weselski macht, um dann für alle was einzuschränken. Die Daseinsvorsorge war ja vorher schon angesprochen. Es ist ja nicht so, dass da überhaupt kein Blick drauf ist. Beispielsweise, wenn es um Krankenhäuser geht, da hält man ja sehr wohl aufrecht, dass die Patienten da versorgt werden. Ich denke, das Streikrecht ist zu Recht ein Grundrecht und im Grundgesetz, weil es in Tarifverhandlungen dafür sorgt, dass Arbeitnehmer auf Augenhöhe kommen, ja, bei Verhandlungen. Und das ist manchmal anstrengend und schwierig, das trifft ja auch auf andere Grundrechte zu, beispielsweise Artikel 5, Meinungsfreiheit, die wird auch nicht von jedem zum Mehren der Wahrheit genutzt und trotzdem macht man keine Ausnahmetatbestände. Und das Gleiche, finde ich, gilt für das Streikrecht. Also man kann da sich schon einzelne Verbesserungen wünschen. Also beispielsweise, wenn die merken, dass in Tarifverhandlungen sich jetzt wirklich auch persönlich verhaken, dass da früher Mediator dazukommt. Aber ob das dann die durchschlagende Wirkung hat, das wird man dann erst sehen müssen. Aber das, was da jetzt alles an Forderungen unterwegs ist, also das beispielsweise, dass man 4 Tage vorher sagen soll, dass man streikt, Entschuldigung, dann brauche ich nicht mehr streiken, weil wenn jemand 4 Tage Vorlaufzeit hat, dann kann er es so regeln, dass der Streik völlig verpufft. Also ich glaube, dass man das Streikrecht im Wesentlichen so behalten sollte, wie es jetzt ist.
Dr. Luise Kemeter hat uns angerufen und zwar aus Fürth. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag an alle, die zuhören. Ich habe eine Art Einschränkung, die aber nicht am Streikrecht angehängt ist, sondern die ein Zeitlimit bringt. Mein Gedanke ist der, dass jede Tarifstreitigkeit innerhalb von, jetzt nur ein Beispiel, 2 Monaten geklärt sein muss. Wird es nicht erfüllt, dann kann danach 3 Monate zwischen den beiden Parteien kein Streik stattfinden. Wird es aber erfüllt, und da wird sich jeder drum bemühen bei den beiden Parteien, weil eine höhere Instanz im Nacken sitzt quasi. Das Gesetz und der Termin. Von daher ist sehr viel Produktivität zu erwarten und sehr viel Frieden in dem Gespräch, zielführende Gespräche. Ich verspreche mir von so einer Terminbindung einen sehr schnellen Erfolg und auch viel mehr Frieden zwischen den Tarifparteien.
Darf ich da nochmal nachfragen? Und Sie meinen jetzt also, die Verhandlungen an sich sollten ein zeitliches Limit haben erstmal und nicht die Streiks selber? Oder auch?
Die Verhandlungen zunächst sollen ein Limit haben, sodass man vielleicht gar keinen Streik braucht.
Also damit mögliche Streiks dann von vornherein verhindern. Birgit Habrath, ist das ein Ansatz?
Können wir mal drüber nachdenken. Ich gebe nur zu bedenken, dass das den Arbeitgebern natürlich so da die Flanke öffnet zu sagen, okay, jetzt verhandeln wir mal, bieten ganz wenig an und dann kommen wir nach ein paar Monaten dazu, dass die Gewerkschaft automatisch Nein sagt und dann ist erstmal Friedenspflicht wieder und es darf nicht gestreikt werden. Wir sehen das gerade im Einzelhandel, die fast ein Jahr lang verhandeln, die Streiks sind da einfach nicht effizient. Wenn ein Filialleiter mit einer Kassiererin vielleicht im Laden steht, dann warten sie viel länger und werden nicht so schnell bedient, aber der Laden ist offen. Diesen Streik bekommt inzwischen kaum mehr jemand mit, außer wenn in den großen Zentrallagern gestreikt wird, ja, und die Zufuhr nicht stimmt.
Ja, aber die haben doch gerade ein Jahr lang verhandelt.
Dann sagen die Arbeitgeber, würde ich sagen, zurecht und sagen, okay, dann bieten wir ganz wenig an und warten, und nach 3 Monaten, dann ist halt, man kann ja jemanden zwingen, unter einen Tarifvertrag zu unterschreiben.
Das ist halt und
dann
wird
er gelaufen und dann herrscht Friedenspflicht. Und ja, dann
kann eben gestreikt werden, klar, aber nach einem Streik muss ja auf jeden Fall eine Verhandlung sein, und sobald verhandelt wird, gibt es einen Zeitrahmen.
Also nach einem ist aktuell nicht so. Es muss nicht unbedingt nach jedem Streik wieder neu verhandelt werden. Haben wir ja bei der GDL gesehen. Die wollte
nicht. Es muss nicht verhandelt werden, natürlich nicht. Aber das ist auch das, was man.
Es muss irgendwelche äußere Rahmen geben. Zeitrahmen, ja, sowohl für Streik als auch für Verhandlungen, damit sich das nicht wie ein Gummiband hinzieht und niemand mehr planen kann.
Also da sind Sie dafür, dass da quasi insofern Regeln eingezogen werden, gesetzlicher Art.
Zeitregeln gesetzlicher Art, ja.
Ich würde jetzt mal auf das große Ganze blicken, da muss ich der Frau Schröpf recht geben. Wir haben jetzt sehr im Blick die GDL und ihre Verhandlungstaktik, Streik zu haben.
Ja, ich fand diese Äußerung auch sehr gut, ja.
Also Streiks zu organisieren ist auch nicht leicht. Keine Gewerkschaft sagt so eben mal, ich mache das. Die GDL neigt dazu, das eher zu machen. Aber wenn ich mir mal anschaue in anderen Bereichen, wie oft gestreikt wird, und das wurde ja schon mehrfach hier angesprochen in Deutschland, dann sind wir im unteren Mittelfeld in Europa. Und Es gibt Verhandeln und zu streiken, das ist auch eine Verantwortung. Und da kann man natürlich sagen, stehen die Gewerkschaften schon in der Verantwortung, auch wen sie mit den Streiks treffen, wo sie treffen. Und also mein Eindruck ist, dass das eigentlich, außer jetzt zu Hochzeiten wie im Augenblick, relativ die meisten Gewerkschaften doch da mit einer gewissen Verantwortung dran gehen.
Ja, also sicher, das muss sein, ein Bewusstsein von Verantwortung. Und auch von Gespräch unter Menschen, ja, also nicht wir sind diese bestimmte Gewerkschaft und wir wollen das, ja, dass ein Ergebnis praktisch ein Kompromiss sein muss, das muss viel bewusster werden und dass viel mehr Leute dranhängen und verärgert werden und auch schlimme Ergebnisse daraus resultieren können. Dieses Bewusstsein muss viel größer sein und die Gesprächsbereitschaft untereinander.
Ein Appell von Luise Kemeter. Ja. Vielen Dank für Ihren Anruf. Thomas Dressler aus Haar hat uns auch angerufen unter der 0800 80 80 789. Herr Dressler, grüß Sie.
Ja, hallo. Ich hoffe, die Verbindung steht gut genug, weil ich bin im Auto unterwegs. Hören Sie mich?
Ja.
Dankeschön. Vielleicht mal vorneweg. Es wurde schon viel Wichtiges gesagt und ich glaube, dass uns allen gut zu Gesicht stehen würden, ein bisschen mehr Coolness an den Tag zu legen. Weil am Ende sind ganz viele von uns, der Großteil von uns, sind abhängig Beschäftigte. So, das ist das eine. Deswegen sind diese Streikrecht, das hat ja am BAG-Urteil in der Vergangenheit auch klar gesagt, Tarifverhandlungen ohne Streik wären nur kollektives Betteln. Und deswegen sehe ich das genauso. Im Moment ist es halt, verzeiht mir die Wortwahl, halt eine politische Kampagne, die jetzt wieder durchs Dorf getrieben wird, die Sau durchs Dorf getrieben wird, dass man jetzt sagt, naja, jetzt muss man verschärfen das Streikrecht, wenn man es mal umdreht. Und die Kollegin hat ja gerade ein schönes Beispiel im Handel angesprochen. Da verpuffen die Streiks fast. Da wird jetzt auch nicht automatisch gefordert. Mensch, da Streikrecht, da müssen wir noch viel mehr für die Gewerkschaften fordern. Und beruflich habe ich selbst viel mit Streiks zu tun. Ich bin in der IG Metall aktiv und ich kann nur unterstreichen, wir Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen, wir gehen wirklich verantwortungsbewusst mit diesem Thema Streik um. Und ja, ich bin auch jetzt nicht unbedingt der größte Fan von Spartengewerkschaft. Ich bin Fan der Einheitsgewerkschaft, ein Betrieb, eine Gewerkschaft. Aber wir müssen den Leuten schon noch freistellen, wenn dieses Thema Solidarität für sich etwas anders definieren, dann müssen wir das halt auch hinnehmen, auch wenn es sich mir persönlich anders wünschte. Da werden wir anfangen, da einzuschränken, so wie sich manche Politiker das jetzt fordern, dann schränken wir letztendlich nachher für uns alle das Thema ein. Und ich glaube, wir sollten uns auch alle freuen, dass wieder im Zweifelsfall etwas mehr gestreikt wird, weil die Selbstverständlichkeit, sich in Gewerkschaften zu organisieren, ist auch seit vielen Jahren eher nicht nach oben gegangen, sondern zurückgegangen. Und jetzt haben wir mal so ein bisschen eine Trendwende. Dann müssen wir das auch aushalten, so wie wir genauso aushalten, dass es genügend Unternehmen gibt, die nicht gerade verantwortungsvoll mit ihren Belegschaften umgehen. Also das wäre mein Appell an der Stelle. Keine Einschränkung, das müssen wir aushalten. Und Thema kritische Infrastruktur, Thema Beamtentum wurde auch schon genügend dazu gesagt.
Ein Plädoyer für das Streikrecht von Thomas Dressler. Danke für Ihren Anruf und Ihre Meinung. Anders dürfte es Sascha Reinhardt aus Nördlingen sehen.
Guten Tag, hallo. Hallo. Ich sehe es wirklich anders, weil ich einfach mal sagen wollte, ich persönlich habe leider MS und bin Rollstuhlfahrer. Und Fakt ist, dass ich einfach auf die Bahn angewiesen bin, was mein Leben betrifft. Also ich meine jetzt mit Leben die Freizeit, die Freizeitgestaltung.
Also Mobilität auch natürlich.
Ja, genau, die Mobilität. Und wenn ich zum Beispiel zum Fußball möchte, dann brauche ich die Bahn, dann bin ich auf die Bahn angewiesen. Wenn sie nicht fährt, dann geht es einfach nicht, Punkt.
Also Sie sind da ganz besonders hart getroffen.
Ja, genau.
Wie ist denn Ihre Meinung? Also inwieweit sollte es eingeschränkt werden, das Streikrecht, beziehungsweise inwieweit sollten klarere Regeln oder überhaupt Regeln eingezogen werden?
Da hat meine Vorrednerin was Gutes gesagt, dass ich der Meinung bin, dass man einfach Planungssicherheit hat, dass es Termin, also dass es eine gewisse Vorgabe an der Zeit gibt, so und so lange, und dann braucht man eine Lösung.
Achso, also auch wieder mit den mit dem Verhandlungsrahmen zeitlich, dass man den begrenzt.
Genau. Also mir geht es um das Wie sozusagen, weil ich einfach halt persönlich dann aufgespissen bin und es darauf angewiesen bin.
Was sagen Sie denn dann zur Replik von Birgit Habrath, die gesagt hat, naja, die Arbeitgeber könnten dann natürlich entsprechend wenig fordern und einfach aussitzen die Zeit, bis dann eben dieser Verhandlungszeitraum abgelaufen ist?
Ja, es sollte natürlich schon realistisch sein, ne? Und man sollte sich einfach eine gewisse Vorgabe, dass man sich, keine Ahnung, irgendwo in der Mitte trifft oder wie auch immer, ne?
Das ist natürlich, es ist gut gemeint, ich weiß, was Sie meinen, aber ja. Christine Schröpf in Regensburg, was meinen Sie, ist es durchsetzbar sowas? Der Ansatz ist ja sicherlich auch gerade vor dem persönlichen Hintergrund von Herrn Reinhardt nachvollziehbar.
Also ich verstehe die Sehnsucht nach einer Friedensformel und die könnte man dann auf viele Bereiche umsetzen. Ich zweifle bloß genauso wie die Kollegin Habrath daran, dass es funktionieren wird. Es gibt einfach Konflikte, da sind sehr hohe Forderungen auf dem Tisch. Das ist jetzt beim Bahnstreik der Fall. Und der Konflikt löst sich nicht, wenn man den immer dann für beispielsweise 2 Monate unterbricht und sagt, dann macht man weiter. Er wird sich dann eher verlängern. Aber ich verstehe die Sehnsucht. Man würde sich oft wünschen, dass man früher zu einer Einigung kommt, die am Ende ja trotzdem notwendig ist. Also, und natürlich verstehe ich den Herrn Reinhardt, dass er da in einer besonders schwierigen Situation ist und dass ihm dann sehr kurzfristige Streiks, die überhaupt nicht angekündigt sind, noch besonders hart treffen. Das muss ja dann kein 4 Tage Vorlauf sein, Vorwarnung, aber sehr kurzfristig soll es nicht sein, eben mit Blick auf Personengruppen, die da sehr drauf angewiesen sind.
Wo ich mir da eher von versprechen würde, ist dieser Vorschlag zu sagen, nach einer gewissen Zeit schreiben wir eine Schlichtung vor, bevor gestreikt wird, also in den Großstreik gegangen wird. Zwangsschlichtung geht nicht, also wenn ein Schlichter einen Spruch gefällt hat und von Gesetzgeber zu sagen, das müsst ihr jetzt umsetzen, ist nicht machbar.
Kann man mit ganz dem kurz Grundgesetz. Klären, was bedeutet Schlichtung?
Also
was
Schlichtung bedeutet? Heißt, da holen ich zwei Unparteiische, ein oder zwei Unparteiische dazu. Das gibt es in vielen Branchen. Teilweise muss dann eine Schlichtungsvereinbarung getroffen werden, die Konditionen festgeschrieben werden und die fällen dann einen Spruch. Und dann geht das aber zurück wieder an die Tarifparteien. Die müssen ja, sind dafür zuständig und müssen sagen, ja, Spruch nehmen wir an oder nicht. Das kann so ein bisschen Friede reinbringen. Das ist so dieser Versuch zu sagen, da haben sich zwei so verhackelt, vielleicht schafft es ein oder schaffen es zwei, das wieder dann hinzukriegen, bevor so groß gestreikt wird. Zum Beispiel bei der IGBAU und bei den Bauarbeitgebern, da gibt es sowas schon. Da gibt es die Vorschrift, die haben sich das selber darauf verständigt, dass bevor es in den großen Streik geht, muss erstmal Versuch unternommen werden zu schlichten. Das klappt nicht immer, hat schon in der Vergangenheit funktioniert, klappt nicht immer, aber kann vielleicht im einen oder anderen Fall dann doch schnell den Tarifkonflikt lösen.
Fritz Popp aus Münchsteinach hat uns angerufen. Ich grüße Sie.
Hallo, seien Sie gegrüßt auch. Eine interessante Diskussion auf jeden Fall. Ich möchte ein bisschen zurückgreifen. Der Herr König, der liegt mit seiner Klage, dass da nichts unternommen wird bei der Bahn, völlig daneben. Ich fahre seit über 15 Jahren nach Polen rüber. Am Anfang fuhr ich von Bamberg aus über 4 Stunden nach Berlin. Heute sind wir in 2,5 Stunden dort. Also das greift überhaupt nicht. Was interessant war, das war der Herr, den Namen habe ich vergessen, aus Sigmaringen. Er hat also schon die Sachen ziemlich genau benannt, muss nicht sehr viel dazu anfügen. Die Frau Habrath hat es auch angesprochen. Es ist zu viel aus dem Gefüge in unserem ganzen Wirtschaftssystem. dass da Manager Millionengehälter und noch Boni einstreifen und dann auch noch steuerfrei, also die Steuer muss auch noch das Unternehmen zahlen. Da passt es nicht mehr. Und da kann ich den Herrn Wieselski natürlich schon nachfühlen, dass er sagt, da wollen wir auch was davon haben. Also das Ganze ist mittlerweile ein bisschen aus dem Ruder. Die ganze Konfiguration passt nicht mehr. Mhm. Der Herr König, der Herr aus Sigmaringen, der hat es ja auch dann gesagt, es sind dann so viele Unbeteiligte, sind davon betroffen. Ich selber nach Polen, ich habe es vorhin erwähnt, musste dreimal meine Reise verschieben, kostet mich ca. 6.000 Euro mittlerweile. Und das sind also die Unbeteiligten, die tragen eigentlich den Schaden, mehr noch wie die Bahn selber. Und das passt nicht. Ich sag mal, was grundsätzlich verändert werden müsste, das sind diese Spartengewerkschaften. Da streikt das Reinigungspersonal, dann kann die Bahn nicht fahren oder kann der Flieger nicht fliegen. Dann streiken die Lokführer, dann streiken die Stellwerker und immer ist das ganze System mit betroffen. Eine Gewerkschaft und das Recht des Unternehmens auszusperren. Dass die Streikkassen leerer werden, dann wird auch der Streik sich besser überlegt. Das ist meine Meinung.
Die Meinung von Fritz Popp aus Münchsteinach. Danke für den Anruf. Und wir gehen noch weiter zu Wolfgang Schick aus München. Hallo.
Ja, grüß Gott, Wolfgang Schick. Ich glaube, es wird sehr viel um heiß und breit herum geredet. Deswegen wollte ich mich mit einem sehr kurzen Statement gerne melden. Und zwar, wenn ich nicht will, dass gestreikt werden kann, dann muss ich eben Beamte einstellen. Das war früher ganz normal. Früher war es selbstverständlich Bahnbeamte, selbstverständlich Postbeamte. Und dann hat sich das Management überlegt, dass Angestellte doch billiger sind und hat eben nur noch Angestellte angestellt, wohl wissend, dass die streiken dürfen. Und sich im Nachhinein dann darüber beklagen, dass die Angestellten ja streiken dürfen, das geht einfach nicht. Und wenn die jetzt noch Nahrungsprobleme haben bei der Bahn, das untermauert doch eigentlich, dass dieser Streik richtig ist. Weil wenn ich nicht genug Leute kriege, heißt das doch, dass der Beruf nicht attraktiv genug ist. Wenn man also den Leuten quasi sagt, ihr dürft nicht streiken und ihr verdient so wenig Geld und müsst dafür so viel arbeiten, aber streiken dürft ihr nicht. Das ist ja schon bei einer Verhöhnung der ganzen Geschichte, weil mal plakativ gesagt, wenn man den Leuten sagt, ihr seid ja so dumm, dass ihr für so wenig Geld so viel arbeitet und ihr müsst es weiter so machen, weil es gibt nicht genug Dumme, die euch ersetzen würden. Entschuldigung, mal auf den Punkt gebracht.
Also Sie würden sagen, Bahnmitarbeiter sollten dann auch wieder, oder Lokführerinnen und Lokführer zumindest, verbeamtet werden. Wieder
zurück. Ja, natürlich. Wenn ich keinen Streik mehr haben will, muss ich Beamte einsetzen.
Birgit Habreit, möglich oder nicht?
Ja, wobei das Streikrecht für Beamte ja auch immer wieder umstritten ist. In anderen Ländern gibt es das nicht, dass die Beamten nicht streiken dürfen, Frankreich zum Beispiel. Aber das wurde inzwischen schon bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gebracht von den entsprechenden Gewerkschaften, die gesagt haben, Streikrecht auch für Beamte. Nicht der Beamtenbund, der ist der anderer Meinung. Und das selbst dort hat man gesagt, nee, ist schon okay, wenn Beamte nicht streiken dürfen.
Ja, wir haben viele Meinungen gehört. Christine Schröpf in Regensburg, glauben Sie, dass es in absehbarer Zeit Streikregeln geben wird, eine Art Streikgesetz?
Ich glaube das ehrlich gesagt nicht, dass es Regeln gibt, die wirklich einschneidend sind. Oder wenn sie sich geben würden, hätten die vom Bundesverfassungsgericht keinen Bestand.
Dankeschön, Christine Schröpf, leitende Redakteurin für Landespolitik bei der Mittelbayerischen Zeitung, zugeschaltet aus Regensburg die gesamte Sendung über. Danke für Ihre Zeit, Frau Schröpf.
Danke für die Einladung.
Und auch an Birgit Habrath, vielen Dank, die für den BR immer wieder über Tarifverhandlungen berichtet.
Bitteschön.
Und auch Ihnen natürlich, vielen Dank, dass Sie angerufen und so eifrig mitdiskutiert haben. Sonntags um 11 geht jetzt in die Osterpause. Das nächste Mal talken wir dann wieder am 14. April.